Hallo, zurück bei den 20 Märchenminuten. Ich freue mich, dass du zuhörst, obwohl es draußen fantastisches Wetter ist und du eigentlich wahrscheinlich draußen spielen wollen würdest oder spazieren gehen, surfen, schwimmen gehen, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall den Sommer genießen. Aber jetzt bist du hier, hörst mir zu und darüber freue ich mich. Vielen Dank. Ein kurzes Wrap-up, also eine kleine Zusammenfassung dessen, was bisher geschah, gibt es auch auf Instagram unter 20-Märchen-Minuten. Und da kannst du dich nochmal schlau machen, wie es beim Kurier des Zaren so vorangeht. Und jetzt fangen wir an mit dem dritten Kapitel, und das heißt Das einsame Mädchen. Die Entfernung, die Michael Strogoff zurücklegen musste, betrug 5200 Werst. Das sind etwa 5500 Kilometer. Im Allgemeinen brauchte man für diese Reise quer durch das asiatische Russland 4 bis 5 Wochen. Michael wäre lieber im Winter gereist, denn er hatte Erfahrung mit Frost und Schnee. Ungehindert hätte er dann mit dem Schlitten die endlosen Schneefelder und die vereisten Flüsse überqueren können. Alle Nachteile, die Gefahr der entsetzlichen Wirbelstürme, die im Winter auftreten können, den lang andauernden Nebel und die Bedrohung durch Wölfe, hätte er gern auf sich genommen, zumal der strenge Winter auch die tatarischen Eindringlinge zwingen würde, die offene Steppe zu meiden. Aber ein Eilkurier kann sich die Jahreszeit nicht auswählen. Strogoff kannte die Schwierigkeiten genau, mit denen er zu rechnen hatte. Was nützte es, dass ihm als zaristischer Eilkurier alle Beförderungsmöglichkeiten zur Verfügung standen, wenn für ihn erstes Gebot war, unerkannt zu bleiben? Geld besaß er genug. General Kissow hatte ihm eine bedeutende Summe ausgehändigt. Aber Michael Strogoff hatte diesmal nicht den sonst üblichen Sonderausweis für die kaiserlichen Kuriere, der ihm überall Tür und Tor öffnete. Der General hatte ihm nur ein sogenanntes Podorojna, ein Erlaubnisschein, einen allgemeinen Reisepass auf den Namen Nikolaus Korpanow, Kaufmann, ansässig in Irkutsk, ausgestellt. Ein besonderer Vermerk im Pass erlaubte ihm in jedem Falle, die russische Grenze zu überschreiten. Auch war Michael Strogoff berechtigt, Postpferde zu requirieren.
Vergessen Sie nicht, Sie reisen nicht als Kurier, sondern als der einfache Kaufmann Nikolaus Korpanow, der alle Zufälligkeiten einer solchen Reise auf sich zu nehmen hat, hatte General Kissow eindringlich bei der letzten Besprechung gesagt.
Am 16. Juli, frühmorgens, ging Michael Strogoff, den Reisesack auf dem Rücken, zum Moskauer Bahnhof. Er trug den landesüblichen Anzug, einen mit breitem Gürtel geschlossenen Rock und weite Hosen, die unterhalb des Knies in hohen Stiefeln staken. Unter dem Gürtel trug er eine Pistole und in der Tasche steckte ein langer Dolch, wie ihn die sibirischen Jäger zum Ausweiden von Bären benutzten. Michael Strogoff drängelte sich durch die Menschenmassen auf dem Bahnsteig. Er wollte mit dem Zug nach Nischni Nowgorod und konnte damit rechnen, die etwa 400 Kilometer in 10 Stunden zu schaffen. Strogoff machte es sich in einer Abteilecke bequem. Er sah wirklich aus wie ein biederer Kaufmann, der mit seinen Geschäften zufrieden war und nun während der langen Reise schlafen wollte. Sein Schlaf war jedoch nur vorgetäuscht. Ihn interessierten die Gespräche seiner Mitreisenden, die sich im Abteil unterhielten. Sie sprachen vom Aufstand der Kirgisen und dem Einfall der Tataren. Die meisten Reisenden waren Kaufleute, Juden, Türken, Kosaken, Russen, Georgier und Kalmücken. Kaufleute auf dem Weg zur großen Messe in Nischni Nowgorod. In ihrem grenzenlosen Egoismus sahen sie alles nur vom Standpunkt ihrer bedrohten Handelsinteressen aus. Sie waren der Meinung, die Regierung werde in der Nähe der asiatischen Grenze streng durchgreifen, um die Bedrohung abzuwehren. Michael Strogoff hütete sich sehr wohl, irgendeinen Einwurf zu machen, der ihn hätte in Verdacht bringen können. Aber er horchte gespannt auf jede Bemerkung.
»Der Karawanentee soll teurer werden«,
äußerte ein Mann im persischen Faltenrock und einer mit Astrachan besetzten Mütze auf dem Kopf.
»Nein, nein, der Tee bleibt«, gab ein alter Jude zurück. »Was in Nischni Nowgorod auf den Markt kommt, geht nach Westen. Aber Gott sei's geklagt, mit Teppichen aus Buchara steht es nicht so.«
So gingen die Gespräche der Handelsleute über Gewinn- und Verlustaussichten hin und her. Alle waren sich darin einig, welcher Schaden entstünde, wenn die Einfuhr aus dem asiatischen Russland gewaltsam gestoppt würde. Doch immer waren die Reisenden vorsichtig mit ihren Äußerungen, denn keiner hätte es je gewagt, die Maßnahmen der Moskauer Regierung zu kritisieren. Im ersten Wagen saß ein französischer Reporter, Monsieur Alcide Jolivet. Für welche Zeitung seines Heimatlandes er diese Fahrt in das vom Aufstand bedrohte Gebiet machte, blieb sein Geheimnis. Auf Fragen der Reisenden erklärt er immer nur, er korrespondiere mit seiner Cousine Madeleine. Monsieur Jolivet interessierte sich natürlich für jede Einzelheit der Gespräche. Und so war es nicht verwunderlich, dass sich die Mitreisenden gegenüber dem Fremden zurückhaltend zeigten. Hielten sie ihn doch für einen Spion. Und so war es auch nicht sonderbar, dass der Reporter in seinem Notizbuch vermerkte, Fahrgäste zeigen keinerlei Interesse für aktuelle politische Ereignisse. Ein paar Wagen weiter hinten saß Mr. Blunt aus England, Berichterstatter des Daily Telegraph. Die beiden Kollegen kannten sich zwar aus Moskau, ahnten aber nicht, dass sie im selben Zuge saßen. Mr. Blunt war ein typischer Engländer. Seine Zurückhaltung, bei der ihm trotzdem nicht das leiseste Wort entging, brachte ihn zu ganz anderen Schlüssen als den lebhaften Franzosen. Allgemeine Beunruhigung. Krieg steht in Aussicht, notierte er in seinen Aufzeichnungen. Reisende sehr freimütig in ihren Äußerungen. Es schien nicht verwunderlich, dass die Regierung in Moskau bei dem Ernst der Lage mit energischen Polizeimaßnahmen durchgreifen würde. Zwar war der Aufstand noch nicht über die sibirische Grenze hinaus, aber man konnte damit rechnen, dass er in die Wolga-Provinzen, die ans Kirgisenland grenzten, übergreifen würde. Die Polizei hatte noch keine Spur von Iwan Ugarev gefunden. War er schon bei dem Emir Feofar, um ihn aufzuhetzen? Oder hielt er sich im Gebiet um Nizhny Novgorod auf, um zum Aufstand aufzurufen? Niemand wusste es. Möglicherweise hatte Ugarev ja auch unter den vielen Messebesuchern, den Persern, Armeniern und Kalmücken, seine Vertrauensleute, die die Empörung im Innern des Landes schüren sollten. Auf jeden Fall hatte Iwan Ugarev, der Verräter, es bisher verstanden, sich seiner Verfolger geschickt zu entziehen. Auf jeder Bahnstation durchsuchten Polizeibeamte den Zug. Jeder Reisende wurde streng gemustert und wer irgendwie verdächtig aussah, musste mit zur Polizeistation und sich dort genau ausweisen. Dass der Zug inzwischen weiterfuhr, kümmerte keinen der Polizisten. Und auch die Reisenden hüteten sich, sich etwa über die rücksichtslosen Maßnahmen zu beschweren. Jeder wusste, dass er damit seine Lage nur noch verschlimmert hätte. Für Michael Strogoff gab es bei seinen vorzüglichen Ausweisen keine Schwierigkeiten. Hoffentlich geht alles weiterhin so reibungslos, schoss es ihm nach jeder Passkontrolle durch den Kopf. Aber ein dunkles Gefühl sagte ihm, dass er noch mit allerlei Schwierigkeiten zu rechnen haben werde.
Wladimir!
Erklang von draußen die Stimme des Schaffners, als der Zug wieder einmal hielt. Unter den Reisenden, die zustiegen, war auch ein junges Mädchen. Es setzte sich auf den Platz neben Strogoff und stellte ihre rote Ledertasche, offenbar ihr einziges Reisegepäck, neben sich. Der Kurier Strogoff beobachtete sie unauffällig. 16 oder 17 Jahre mochte sie alt sein. Sie hatte einen reizenden, typisch slawischen Kopf, wunderbar geformt. Der strahlende und doch sanfte Blick, die schmale Nase und der fein geschnittene Mund machten sie eher schön als hübsch. Unter ihrer kleinen Kappe quoll die brünette Haarpracht hervor. Und trotz des faltigen Pelzes war zu erkennen, wie schlank sie war. An ihrem Kleid, das unter dem dunklen, ärmellosen Pelz bis fast auf die Knöchel reichte und am Saum einfach bestickt war, glaubte der Kurier zu erkennen, dass sie aus Livland stammte. Aber wohin fuhr dieses junge Mädchen ganz allein? Ob es nur nach Nischni Nowgorod wollte? Michael Strogoff hatte Gefallen an der selbstsicheren und doch zurückhaltenden Art des Mädchens. Aber er unterließ es, sie anzusprechen. Als der Zug in Nischni Nowgorod einlief, erschienen wieder die Polizisten zur Passkontrolle, ehe jemand sein Abteil verlassen konnte. Michael Strogoffs Podorojna mit dem falschen Namen genügte als Legitimation. Auch die anderen Mitreisenden erschienen dem strengen Auge der kontrollierenden Polizisten unverdächtig. Das junge Mädchen zeigte einen mit Stempeln und Siegeln versehenen Ausweis vor. Der Polizist sah ihn aufmerksam durch.
»Sie stammen aus Riga?«
»Ja«, versetzte sie.
»Und Sie wollen nach Irkutsk?«
»Ja.«
»Auf welchem Wege?«
»Über Perm.« Der Beamte schien zufrieden.
»Sie müssen den Ausweis noch auf dem Polizeiamt in der Stadt abstempeln lassen.«
Sie nickte. Michael Strogoff, der jedes Wort mit angehört hatte, betrachtete das junge Mädchen mit Bewunderung und Mitleid zugleich. Kaum auszudenken, dass dieses Kind inmitten des Aufruhrs und der feindlichen Besetzung die endlose Reise allein machen wollte. Sein Gefühl trieb ihn, ihr seine Hilfe anzubieten, aber in dem Gedränge auf dem Bahnsteig verlor er sie rasch aus den Augen. Viertes Kapitel. Der schlaue Trick. Nischni Nowgorod war damals eine Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern. Aber zur Zeit der großen, dreiwöchigen Messe beherbergte sie mehr als das Zehnfache an Besuchern. Und so herrschte auch, trotz der späten Stunde, zu der der Kurier den Bahnhof verließ, in den beiden Stadtteilen rechts und links der Wolga noch reger Betrieb. Strogoff begab sich sogleich zum Büro der Schifffahrtsgesellschaft, um sich nach den Abfahrtszeiten der Dampfer zu erkundigen. Leider fuhr das nächste Schiff nach Perm erst am folgenden Tage, gegen Mittag. Der Kurier musste sich also nach einer Unterkunft für die Nacht umsehen. In dem einfachen Gasthof zur Stadt Konstantinopel, wo er zu Abend aß, fand er wider Erwarten auch noch ein Zimmer. Zwar nur recht dürftig, aber er war zufrieden. Zum Schlafen hatte Strogoff doch noch keine Neigung. Innere Unruhe trieb ihn wieder auf die Straßen. Ihm wurde bewusst, wem seine Unruhe und Sorge galt. Jener jungen Livländerin, die er in der unruhigen, von so vielen Besuchern aufgewühlten Stadt allein wusste. Sollte er aber denn darauf hoffen, sie inmitten dieses allgemeinen Trubels zu treffen? ob sich das junge Mädchen darüber im Klaren war, welche Gefahren sie auf dem endlosen Weg nach Irkutsk zu bestehen hatte. Was mochte sie überhaupt für einen Grund haben, der sie trieb, ein solches Wagnis auf sich zu nehmen? Oder war sie etwa auch in geheimer Auftrag unterwegs? Oder gar eine Spionin? Michael Strogoff, der Kurier, schüttelte unwillig den Kopf. Wie konnte er von diesem reizenden Wesen, das zudem noch ein Kind war, nur so etwas annehmen? Noch lange schlenderte er durch die Straßen der Stadt, bis er seinen Gasthof aufsuchte und sich zur Ruhe legte. Als er erwachte, war es bereits taghell. Bis zur Abfahrt des Dampfers, er brauchte nur seinen Reisesack zuzuschnüren und den Pass abstempeln zu lassen, waren es noch 5 Stunden. Strogoff frühstückte schnell, bezahlte seine Rechnung und nahm sein Gepäck gleich mit. Auf dem Büro der Wolga Schifffahrtsgesellschaft orientierte er sich noch einmal über die Abfahrt des Schiffes Kaukasus und hinterlegte sein Gepäck. Wahrscheinlich wird auch die junge Livländerin das Schiff benutzen, um nach Perm zu kommen, fuhr es ihm plötzlich durch den Kopf. Dieser Gedanke machte ihn froh. Bis zur Abfahrt des Dampfers streifte Michael Strogoff durch die Straßen von Nischni Nowgorod. Der obere Stadtteil um den Kreml herum lag wie verödet. Alles Leben schien sich in der unteren Stadt jenseits der Wolga zusammenzudrängen. Nischni Nowgorods Messe war damals weltberühmt. Alles, was das Zarenreich an Waren aufzuweisen hatte, wurde hier verkauft. Eisenwaren, Wolle, Gewebe aller Art, Seidenstoffe, Pelzwerk, kostbare Steine, kaukasische Waffen, Holzgeräte, Teppiche, Tee und Nahrungsmittel. Dazu alles, was die europäischen und amerikanischen Importeure anboten. Unübersehbar war das Völkergemisch, das sich schreiend und gestikulierend, lachend und feilschend vor den Buden drängte. Russen und Sibirier, Kosaken und Perser, Turkomanen und Georgier, Griechen und Hindu, Ottomanen und Chinesen. Natürlich fehlte im Gefolge der Kaufleute nicht das Jahrmarktvolk. Seiltänzer und Akrobaten, wahrsagende Zigeuner und Schmierenschauspieler, Bärenführer und singende Wolgaschiffer. Unter den vielerlei Besuchern drängten sich auch 2 Europäer, die weder kaufen noch verkaufen wollten. Es waren die beiden Reporter, die hier auf dem Messegelände Eindrücke sammelten. Auch sie wollten mit der Kaukasus nach Perm. Monsieur Jolivet sah alles von der optimistischen Seite. Er hatte eine angenehme Unterkunft gefunden, gut gegessen und schrieb im Reporterbuch Notizen, die eine Empfehlung für Nischni Nowgorod und seine fantastische Messe bedeuteten. Mr. Harry Blunt dagegen wertete die Dinge durchaus nicht so günstig. Alle Gaststätten waren besetzt. Und er hatte schließlich unter freiem Himmel übernachten müssen. Seine Aufzeichnungen waren erheblich unfreundlicher. Michael Strogoff beobachtete das bewegte Treiben. Es entging ihm nicht, dass unter den Kaufleuten aus den asiatischen Gebieten Unruhe herrschte. Die Geschäftsabschlüsse schienen äußerst unbefriedigend zu sein. Sicherlich hatte das seinen Grund in der gespannten politischen Lage. Es wunderte sich auch niemand darüber, dass nirgends Soldaten zu sehen waren, die doch sonst immer auf der Messe für Ordnung sorgten. Sicherlich standen alle Truppen einsatzbereit in den Kasernen. Schon 2-mal wurde Nischni Nowgorod in vergangenen Jahrhunderten von den Vorfahren jener Tataren im Sturme genommen, die jetzt unter Feofar Khans Befehl in bedrohlicher Nähe standen. Als Michael Strogoff sich auf dem Marktplatz durch die Menschenmassen drängte, hörte er, Der Polizeipräfekt sei auf dem Wege zum Generalgouverneur. Ein wichtiges Telegramm sei soeben aus Moskau eingetroffen. Die Gerüchte überstürzten sich. Auf jeden Fall aber lag etwas Ungewöhnliches in der Luft.
»Man will die Messe schließen«,
hörte Strogoff aus einer erregten Gruppe herüberklingen. »Die Truppen haben soeben Befehl zum Ausrücken erhalten«, klang es von der anderen Seite. »Die Tataren stehen unmittelbar vor Tomsk.« Die Meinungen schwirrten wild durcheinander. Bald verlautete auch, dass der Polizeipräfekt den Gouverneurspalast wieder verlassen habe. Ein Kommando Kosaken schob die Menge rücksichtslos auseinander, um Platz für einige Polizeiwachtmeister zu schaffen. Mitten auf dem Marktplatz stellten sie sich auf, geboten Ruhe, und einer der Beamten verlas ein Schreiben.
Erlass des Gouverneurs von Nischni Nowgorod. Punkt 1. Jedem russischen Untertan ist es untersagt, die Provinz zu verlassen. Punkt 2. Alle Nichtrussen asiatischer Herkunft haben innerhalb von 24 Stunden das Gebiet der Provinz zu räumen.
Diese amtliche Verordnung mochte für viele der Betroffenen äußerst hart sein. Sicherlich aber war sie durch die bedrohliche Lage gerechtfertigt. Für Iwan Ogarev, sofern er sich überhaupt noch in der Provinz befand, bedeutete Punkt 1 der Verordnung, dass er sich Feofar Khan nicht wieder anschließen konnte. Und mit der Ausweisung der Fremden asiatischer Herkunft wollte man alle jene vertreiben, die den Tataren als Spione und Helfershelfer Vorschub leisteten. Wie ein Blitz schlugen die beiden amtlichen Maßnahmen ein. Den Nationalrussen, die geschäftlich nach Sibirien wollten, brachte der Erlass eine ganz beträchtliche Schädigung. Aber alle persönlichen Interessen mussten hier den staatlichen weichen. Ebenso hart traf Punkt 2 der Verordnung die asiatischen Bevölkerungsteile, die auf diese Weise rücksichtslos abgeschoben wurden. Das fahrende Volk der Messe musste mehr als 1000 Werst bis zur Heimatgrenze zurücklegen. Wo sich aber Entrüstung oder Empörung gegen die Maßregel zeigte, waren Kosaken und Polizisten schnell zur Stelle, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Wenige Augenblicke später hatte sich das Bild auf dem Messegelände dann auch schon schlagartig geändert. Alles begann überstürzt mit dem Aufbruch. Und wo es dem kontrollierenden Polizisten nicht schnell genug ging, fuhr die Knute rücksichtslos dazwischen. Michael Strogoff beobachtete aufmerksam das Durcheinander der aufgescheuchten Menge. Er konnte beruhigt sein, denn er hatte ja seinen Podorojna, den Ausweis in der Tasche, der ihm die Weiterfahrt sicherte. Dann dachte er plötzlich an das junge Mädchen, dem nun, da Livland zu Russland gehörte, der Grenzübertritt verwehrt war. Sicherlich hatte ihr Ausweis jetzt keine Gültigkeit mehr für eine Reise durch Sibirien. »Wenn ich dem armen Kind nur helfen könnte«, durchfuhr es ihn. Natürlich durfte er seinen Geheimauftrag nicht gefährden. Aber da sie doch dasselbe Ziel und wohl auch dieselbe Eile hatte wie er, würde er sich bestimmt ohne Zeitverlust um sie kümmern können. Ihm kam eine Idee, nicht nur eine. Könnte die junge Livländerin ihm nicht sogar von Nutzen sein? Bei einem Mann, der allein durch die endlose Steppe zieht, wird der Verdacht naheliegen, dass er ein Kurier ist. Wer aber in Begleitung einer jungen Dame reist, der wird sich nicht so leicht verdächtig machen. Dieser Gedanke machte ihn froh, doch schon im gleichen Augenblick zweifelte Strogoff. Wenn das junge Mädchen nun aber wirklich mit hochverräterischen Absichten reiste, eine Spionin im Schutze eines zaristischen Kuriers. Michael Strogoff lächelte vor sich hin. Nein. Er täuschte sich unmöglich. Das junge Mädchen konnte niemals schändliche Absichten verfolgen. Vielleicht gelingt es mir noch, sie vor der Dampferfahrt zu treffen, dachte er, überschritt die Wolgabrücke und ging durch die Straßen der oberen Stadt. Ob sie überhaupt etwas von dem neuen Erlass erfahren hat? Wenn sie von dem Ausreiseverbot nichts wusste, würde man sie am Dampfer selber zurückweisen. Und möglicherweise war es für Michael Strogoff dann zu spät, ihr zu helfen. Inzwischen wurde es auch Zeit, den Ausweis abstempeln zu lassen. Der Kurier Strogoff ging über die Wolgabrücke zurück, begab sich zur Präfektur und drängte sich durch die wartende Menge. All die Menschen, die durch die neue Verordnung so rücksichtslos abgeschoben wurden, mussten trotzdem einen Berechtigungsnachweis haben. Denn sonst hätte ja andererseits jeder Russe die Gelegenheit benutzen können, in Verkleidung das Land zu verlassen. Wo Michael Strogoff sich mit seinem Ellenbogen nicht Durchgang verschaffen konnte, genügte es, einen der Beamten beiseite zu nehmen und ihm ein paar Rubel in die Hand zu drücken. Diese Methode wirkte Wunder. Bald stand er in dem Wartezimmer und auf einer Bank entdeckte er auch die junge Livländerin. Sie schien verzweifelt. Offenbar hatte man ihr den Ausreisestempel verweigert. Glücklich, sie endlich wiedergefunden zu haben, trat er auf sie zu. Einen Augenblick lang blickte sie ihn verwirrt an, dann aber zog sich ein frohes Lächeln über ihre Lippen. Sie hatte ihn erkannt und streckte ihm die Hand entgegen. Es war wie eine Bitte um Hilfe. In diesem Augenblick berührte der Beamte, der Michael Strogoff angemeldet hatte, seine Schulter. »Sie können eintreten«, sagte er. Ohne das junge Mädchen weiter zu beachten, ließ der Kurier sich zum Präfekten führen. Die Livländerin begriff nicht, dass er es nur tat, um jeglichen Verdacht zu vermeiden, und sank hilflos auf die Bank zurück. Doch schon nach wenigen Minuten stand Michael, den Pass in der Hand, wieder vor ihr. »Schwester«, sagte er und ergriff ihre Hand. Sie blickte ihn verständnislos an. »Schwester«, wiederholte er, »du kannst beruhigt sein. Ich habe das Visum bekommen. Wir können unsere Reise nach Irkutsk fortsetzen.« Jetzt verstand das junge Mädchen. Aller Kummer war im Nu verflogen. Strahlend blickte sie ihn an. »Wie bin ich froh, lieber Bruder!« Hand in Hand verließen die beiden das Amtsgebäude. Das waren jetzt noch zwei Kapitel und nächste Woche lassen wir uns mal überraschen, was die beiden an Abenteuern auf dem Weg nach Irkutsk noch erleben. Weiter geht's dann nächsten Sonntag.